Willkommen zur Ausgabe 309 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin auf dem Hotelbett mir gegenüber. Ich sitze hier schön im Sessel.
Ja, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe es mir hier auf dem Bett bequem gemacht, weil wir ja nur einen Sessel haben.
Ja, die Szene ist, die wäre schön zu zeigen, machen wir aber nicht, ja, weil wir hier auf dem und so lottermäßig in unserem Hotelzimmer rumgefläzt haben. Wir sind nämlich immer noch auf dem Berlin-Con. Gerade jetzt ist gerade Samstagnachmittag. Wir haben einiges schon erlebt heute und da werden wir euch ein bisschen was von erzählen. Und wir werden auch jetzt am Sonntag noch ein paar Sachen aufnehmen. Das heißt, diese Ausgabe wird mehr oder weniger unser Berlin-Con-Report.
Genau, der nachträgliche Report vom Berlin-Con. Und der Mann, der da so fröhlich quatscht und sich auf dem Sessel fläht, das ist natürlich wie immer der vergnügte, aber gerade sehr erschöpfte Michael.
So, wir haben beim letzten Mal tatsächlich wieder mal den Werbehinweis vergessen. Den sollten wir aber diesmal machen, weil wir sehr viele Sachen berichten von Spielen, die noch nicht erschienen sind, die wir angespielt haben. Ein paar sind allerdings nicht als Werbung zu verstehen, würde ich sagen.
Ja. Dann komme ich mit dem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
Ja, wir sind heute Morgen dann wir waren kurz vor 10 auf der Fläche dann. Ja, ich glaube, genau. Um 10 Uhr macht es offiziell auf. Und haben uns direkt ins Gewühl gestürzt. Es war schon relativ voll heute Morgen und es wurde dann noch viel voller am Vormittag.
Ja, das hat mich ein bisschen erstaunt, dass es halt wirklich tatsächlich kaum, dass die Pforten sich geöffnet hatten, richtig voll geworden ist.
Naja, ich finde es ja gut, ne? Also für den Erfolg.
Ja, klar, für den Berlin-Con ist das prima. Man muss allerdings sagen, du bist ja dann so um 3 schon mal ein bisschen verschnaufen gegangen. Nee, um 2:30 war es.
Ja.
Und ich bin noch mal drüber gegangen, jetzt gerade lichten sich die Reihen so ein bisschen. Ich glaube, da sind ganz viele Menschen genauso wie wir gerade erschöpft und brauchen gerade mal ein Päuschen. Oder aber haben sich schon an Tische zurückgezogen, um die Beute auszutesten.
Genau, über die werden wir auch gleich noch reden. Ja, wir haben trotzdem einiges gespielt heute. Auch wir haben uns konzentriert auf Sachen, die brandneu sind und vielleicht auch noch gar nicht verfügbar sind. Und da werden wir euch drüber berichten. Wir haben zum Beispiel das Battle of Hoth gespielt, das Star Wars Command and Colors Hexfeld-Strategiespiel. Das konnten wir anspielen und wir konnten auch anspielen, dass die Gemeinschaft des Rings, das Herr der Ringe Pandemic.
Ja, genau. Das haben wir beides angetestet. Wir haben auch ganz viele Dinge gesehen und wir haben tatsächlich auch ein ganz klein bisschen was mit aufs Zimmer geholt.
Genau, es werden noch ein paar weitere Sachen kommen, denn heute ist erst Samstag. Und wir werden euch noch mal einen weiteren Teil machen für morgen. Das kommt aber in dieselbe Folge hier rein. Also später werdet ihr noch ein bisschen mehr hören für Sachen, die wir am Sonntag gemacht haben.
Dann. Ja, genau. Also ihr werdet zwischendurch einen Zeitsprung machen und dann wird auf einmal Sonntag sein, während wir das hier so ganz gemütlich erleben und Stück für Stück für euch zusammentragen.
Genau. Ja, fangen wir doch mal an. Wir haben als erstes gespielt tatsächlich
Top die Torte.
Top die Torte, genau. Das Kinderspiel des Jahres. Wir kamen so rein und dann war halt ein Tisch frei und dachten wir, ach komm, das wollten wir doch eh ausprobieren, weil wir wollen wissen, ob wir das vielleicht zu Weihnachten irgendjemandem schenken können.
Ja.
Wir haben so viele kleine Kids in unserem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das wieder so ein Thema ist, dass Kinder das cool finden und nur wir Erwachsenen underwhelmed sind, aber mich hat das echt nicht vom Hocker gerissen.
Also ich meine, es folgt natürlich so ein bisschen dem, was der Christoph Schlewinski auch gesagt hat, es gibt halt relativ wenige Kinderspiele, ja.
Ja.
Beziehungsweise es gibt halt keine so große Auswahl an Kinderspielen. Und also ich meine, es ist ein Wolfgang-Warsch-Spiel. Insofern, das hat natürlich so eine Art Mindestqualität, sag ich jetzt mal, ja. Aber ich fand jetzt zum Beispiel die magischen Schlüssel deutlich, deutlich, wesentlich besser.
Ja, jetzt muss ich dazu sagen, natürlich hat das Spiel zwei Aspekte, die, ich sag mal so, bei Kindererziehung und Kindertraining durchaus eine Rolle spielen. Das eine ist halt, du hast halt diese mit bunten Streifen versehenen Tortenstücke, die du übereinander stapeln sollst. Und du kannst damit natürlich schon schön üben, Augenmaß und Farbzuordnung oder so zu trainieren. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen Regeln lernen und eben klar machen, nee, du darfst die Tortenstücke nicht immer erstmal anlegen und gucken, welches jetzt das Bessere ist. Du sollst das auf deiner Hand betrachten und dich dann entscheiden, welches du anlegst.
Ja, und das ist auch der Inhalt des Spiels. Also man hat quasi solche länglichen Papptortenstücke, auf denen sind vertikale Streifen drauf. Das sind quasi die Kuchenstreifen, also die Füllung und so weiter. Und die legt man halt auf, die legt man in so eine Reihe an, sodass die Streifen so durchgehen. Und man muss halt mal gucken, dass die Streifen farbig zu den darunterliegenden verbinden sich. Also die sind halt verschieden angeordnet. Und dann muss man halt gucken, dass der rosane Streifen in dem neuen Plättchen, was ich anlege, da habe ich immer die Auswahl von zwei Plättchen, das muss halt am besten mit dem rosa Streifen unten drunter sich verbinden, weil dann bekomme ich halt Punkte und Extras und Edelsteine und so.
Richtig, also das eine ist halt tatsächlich zu gucken, dass die richtigen Farben an der richtigen Stelle sind, sodass ich eben nach Möglichkeit durch die ganze Torte hindurch lange Streifen, farbige Streifen ergeben.
Ja, auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite muss ich halt diese Zuckerstücke und die Sterne irgendwo noch
genau,
sammeln.
Genau, die kriegt man halt, wenn man die Streifen verbindet. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, das heißt ja, top die Torte und ich muss eine Torte bauen, aber ich baue die Torte in der falschen Richtung. Also eine Torte hat ja waagerechte Streifen mit Füllung und Teig und Teig und Füllung und so. Und hier baue ich das senkrecht, also vertikal.
Ja, eigentlich ist das tatsächlich ein Logikbruch, weil du baust zwar tatsächlich die Layer auf, aber es sind halt nicht farbliche Layer, die eben waagerecht liegen, sondern sie liegen halt senkrecht.
Ja,
das ist schon verwirrend.
Und das finde ich, das verstößt irgendwie ein bisschen gegen das Thema, finde ich. Auch sonst finde ich, das Thema, dass ich da Torten baue, kommt irgendwie nicht so richtig raus. Ja, es ist bunt, das hat so eine Zuckergussoptik, aber so richtig klar, warum das jetzt eine Torte ist, die ich da baue, ist irgendwie nicht geworden, finde ich.
Ja, also ich meine, es hat natürlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Torte, insbesondere was wir jetzt in unserem Spiel nicht gemacht haben. Der Sieger kriegt natürlich dann noch oben den Tortentopper oben drauf. Dann sieht's dann ja noch mal so ein bisschen mehr nach Torte aus. Aber es ist schon richtig, dass die Cremeschichten quasi senkrecht in der Torte verteilt sind, anstatt waagerecht, ist sehr verwirrend.
Ich mal sehen, wie ich so eine Torte backen soll, ja? Naja. So, dann sind wir weitergelaufen. Bei Asmodee gab es einige interessante, coole neue Sachen und wir reden auch gleich nochmal drüber, Vergleich vom BerlinCon und GenCon, weil GenCon ist nämlich auch dieses Wochenende. Bei Asmodee gab es eine Menge Sachen zu sehen, die brandaktuell sind, beispielsweise das Herr der Ringe Pandemic, die Gemeinschaft des Rings oder auch Battle of Hoth oder auch das Gwent-Spiel.
Mhm.
Das Gwent-Spiel haben wir noch nicht ausprobiert. Vielleicht habt ihr in dieser Folge später dann noch
vielleicht kommen wir da noch zu und berichten da noch drüber.
Genau. Wir haben halt das Battle of Hoth ausprobiert, das Memoir 44 im Star-Wars-Universum sozusagen. Das ist ein Hexfeld-Strategiespiel, das auf so Familienniveau runtergedampft wurde. Also dieses Spiel gibt es schon in ganz, ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die gibt es als mit antiken, in einer antiken Zeit, also mit Alexander der Große und Elefanten und so.
Haben wir das nicht auch mal irgendwie mit chinesischen?
Ja, es gibt Samurai-Battles, es gibt irgendwie Napoleon und so weiter. Das gibt es auch in verschiedenen Verlagen, weil Richard Borg, der Erfinder dieses Konzepts, hat das an ganz viele Verlage lizenziert und dann verschiedene Spiele draus gemacht, auch in verschiedenen Komplexitätsstufen.
Mhm.
Und eins der ersten war halt, oder vielleicht sogar das erste, bin ich mir gar nicht so sicher, ist Memoir 44. Das ist halt ein Zweiter Weltkriegsspiel, das jetzt übrigens neu bei Spielworks rauskommt in Deutsch. Haben wir in den News schon drüber berichtet. Und Battle of Hoth ist genau quasi dasselbe Spiel, nur deutlich vereinfacht, deutlich kürzer gemacht, mit einer kleineren Karte und im Star-Wars-Universum. Und das haben wir Probe gespielt. Ich habe das tatsächlich auch schon gepreordert, ja. Und ich muss sagen, nachdem wir es gespielt haben, habe ich gedacht, oh, ich muss den Pre-Order abbestellen. Ja.
Ja, weil wir aber auch nicht die vollständige Informationslage gekriegt haben. Wir haben dort nämlich wir haben das zweite Szenario gespielt. Das war wohl so ein Einstiegsszenario, das sich besonders gut für ein Antesten eignet. Und die hatten halt alles, was man für dieses Szenario nicht braucht, irgendwo versteckt, sodass bei uns der Eindruck entstanden ist, alles, was wir auf dem Tisch sehen, ist dann auch tatsächlich alles, was wir mit diesem Spiel bekommen.
Genau, das hat der Spielerklärer auch nicht richtig klar gemacht. Ich habe da auch nicht so richtig drüber nachgedacht. Das hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass da vielleicht noch mehr ist. Aber wir haben es halt gespielt und ja, es ist ein Command & Colors-Spiel. Es funktioniert. Es hat halt diese drei Bereiche auf dem Brett, ja, also links, Mitte, rechts. Es geht so eine Linie über das Feld. Und in jeder Runde spielt man eine Karte und diese Karte erlaubt einem halt bestimmte Einheiten zu bewegen und schießen zu lassen. Und meistens ist es halt so, man kann nur in einem bestimmten Bereich Einheiten bewegen. Also entweder zwei Einheiten links, zwei Einheiten rechts oder eine Einheit in jedem Bereich oder so. Und so geht das Spiel halt vorwärts. Ja? Also man kann halt laufen, man kann schießen. Es gibt verschiedene Einheiten, die verschiedene Reichweiten haben. Es gibt noch so Geländesachen, so Hügel und Abgründe und sowas. Und das Spiel ist schon cool, aber da war absolut nichts Neues drin gegenüber einem Memoir 44 zum Beispiel. Also du könntest das gleiche Spiel mit dem exakt selben Szenario, einfach mit dem Material, was in so einer Memoir 44 Box drin ist,
Ja, nur
spielen.
dass du dann halt nicht ein AT-AT hast und entsprechende kleine, die sahen ein bisschen aus hier wie der Millennium Falcon, kleine Raumschiffe,
Das
und
sind
das
Snowspeeder, Schatzi, Snowspeeder.
ist mir vollkommen
Keep your
egal.
Star Wars Lore intact.
Es ist ja vollkommen wurscht, ich bin da nicht so pingelig mit Star Wars. Und du hattest halt Fußtruppen, Infanterie, wie man so schön sagt, die sahen natürlich auch eben entsprechend nach Rebellen oder eben nach Sturmtruppern aus.
Ja, aber
Aber ansonsten war dann technisch nichts anders als bei den anderen Spielen, Command and Color, die wir gespielt haben.
genau, und nachdem wir dann da weg sind, wir haben tatsächlich einen Mitspieler gehabt, der hat auch gesagt, das ist ein bisschen wenig für den Preis, den die aufrufen dafür. Habe ich dann nochmal nachgelesen und in der Box ist tatsächlich noch viel mehr drin. Also da gibt es noch viel mehr verschiedene Einheiten und da gibt es auch Helden zum Beispiel.
Ja, da gibt's auch ganz viel mehr Szenarien halt noch und auch Spielbretter
Ja, also
quasi.
Szenarien wussten wir schon, aber wir haben halt gedacht, dass das nur genau mit diesem Set von Einheiten, die da jetzt zu sehen sind, dann läuft
Ja.
alles. Also da ist noch viel mehr drin und das hat halt der Spielerklärer auch nicht erzählt.
Nee.
Und ich finde, das ist dann halt so ein bisschen, wenn ich irgendwie so ein Spiel irgendwie nur so 10% davon zeige und auch nicht dazu sage, dass das nur 10% sind, die du da gerade siehst, finde ich das ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil das ist halt
Ja.
eher dann Anti-Werbung. Ja.
Und es wäre jetzt ja wahrscheinlich gar nicht schwer gewesen, da irgendwo noch ein kleines Regal oder eine kleine Vitrine mit den Sachen, die jetzt halt gerade nicht zum Szenario gehören, irgendwo hinzustellen, dass man es wenigstens sieht.
Ja, also das war ein bisschen nachlässig, fand ich. Ich habe es jetzt nicht abbestellt. Ich habe auch nachgeguckt, es kostet tatsächlich 50 €. Ich werde das jetzt einfach mal kommen lassen, dann gucken wir uns das nochmal im
Ja.
Detail an, dann machen wir auch ein Review drüber. Aber das Demo, wenn ihr das spielt, wenn ihr auf dem Berlin-Con seid, müsst ihr dran denken, da ist mehr drin als das, was ihr da auf dem Demo seht.
Richtig.
Ja, schade, konnte man leider nicht mitnehmen. Auf dem GenCon gab es das schon zu kaufen.
Ja.
Ja. Hier haben sie gesagt, ja, irgendwann im Herbst. Auf der Webseite von Asmodee steht übrigens 29. August. Das wäre ja Ende des Monats.
Ja.
Aber wenn ich das richtig interpretiere, sind sie sich über das Datum nicht sicher.
Ja, also zumindest die, die da stehen, haben entschieden, dass sie sich da nicht in die Nässe setzen wollen.
Ja, und aber da kommen wir gleich noch mal beim GenCon-Thema drauf. Ja, dann haben wir die Gemeinschaft des Rings gespielt. Das Herr der Ringe Pandemic, da war ich auch ganz heiß drauf, das auszuprobieren. Habe ich auch schon vorbestellt.
Ja, ich fand das sehr lustig. Der Tisch wurde frei und du hast da so gestanden, so ein bisschen wie Falschgeld. Und ich so, ja, wollen wir das jetzt spielen? Du so, ja, schon. Ich so, ja, dann schnell den Tisch greifen, weil sonst wäre er ja weg gewesen.
Ja. Ja, dann haben wir das angefangen. Das ist ein Experten-Pandemic, würde ich das mal zusammenfassen. Wer Pandemic kennt, das ist ein kooperatives Spiel, wo wir einen Auftrag erfüllen. Bei Pandemic ist es halt die Heilmittel für Seuchen,
Pandemie
genau, für
bekämpfen.
Seuchen zu finden. Und das ist halt ein Spiel, was auch kartengetrieben ist. Das heißt, in jeder Runde zieht man Karten, mit denen man auf der Hand dann Sachen machen kann. Und gleichzeitig zieht man aber auch Karten, die das Spiel halt nach vorne bringen und
Also
den,
die Pandemie nach vorne bringt,
genau.
um es genau zu sagen. Oder hier dann eben die Nazgûl und Saruman und seine Truppen.
Und bei dieser Herr der Ringe-Variante haben sie tatsächlich mal ein paar Sachen anders gemacht. Es gab ja schon diverse andere Pandemie-Abkömmlinge. Es gab ja auch zum Beispiel Fall of Rome, ja, mit so einem Germanen-Römer-Thema. Und es gibt auch Cthulhu-Pandemic und so weiter. Und ich glaube, von all denen ist das hier wirklich das Komplexeste. Also, wer irgendwie auf der Suche ist nach einem Expertenspiel-Pandemic, der sollte sich das dann mal angucken. Das hat erstmal eine Riesenmenge Material, das auf dem Tisch liegt. Also jede Menge Kleinteile und auch wirklich Kleinteile meine ich wirklich Kleinteile, weil es sind wirklich ganz, ganz kleine Mübel dabei. Das hängt aber auch daran, dass das Brett meiner Meinung nach so 30% zu klein ist. Also da geht unglaublich viel ab auf diesem Brett. Die Orte sind super eng zusammen und teilweise war es echt schwierig, fand ich, die Mübel alle auf diesem einen Ort zu versammeln, dass man
Ja.
wirklich wusste, wo die hingehören. Ja.
Also das ist mir auch aufgefallen und ich war am Überlegen, bei Pandemic ist mir auch schon aufgefallen, dass das meistens auf einem etwas, also nicht nur die The Hot Zone, sondern auch das normale Pandemic auf einem kleineren Brett gespielt, das eins gespielt wird. Das einzige, wo wir ein normal großes Brett haben, waren tatsächlich die eine Legacy-Variante, die wir schon gespielt haben.
Ja. Ja, also von dem Original Pandemic wurde im Prinzip der Kartenmechanismus übernommen, also dieser Handkartenmechanismus und der Infektionsmechanismus.
Also eigentlich der Infektionsmechanismus ist das Treibende, was eben sehr Pandemic-mäßig funktioniert. Ja, dass man sich so Handkarten nachzieht, dass da dann eben der Himmel sich verdunkelt. Das ist dann eben immer der Effekt, wenn neue Bösewichte kommen.
Genau, das ist der Ausbruch beim Original Pandemic. Was sie nicht übernommen haben und was eigentlich ein Kernmechanismus bei dem Original Pandemic war, ist der Mechanismus, dass wenn auf einem Punkt, also auf einer Stadt in dem Fall bei dem alten Pandemic, mehr als so und so viele Würfel liegen, dass es dann einen Ausbruch gibt und dass dann halt Würfel in die anderen Städte gelegt werden, die drumherum sind und damit so Kettenreaktionen passieren können. Das gibt es hier nicht.
Damit hätte man übrigens das Problem lösen können, dass irgendwann zu viele kleine Mini-Miepel auf einer Stadt stehen.
Ja, was sie gemacht haben, ist, sie haben das Konzept, was in Fall of Rome tatsächlich mit drin war, da gibt es so ein, da ist so ein Konzept, da laufen die Germanen so vorbedefinierte Wege entlang. Mhm. Und das haben sie hier jetzt auch wieder drin. Das heißt, die bösen Truppen, also die Truppen sind quasi die Infektionswürfel aus dem Original-Pandemic, die laufen halt gesteuert durch den Infektionsstapel, halt durch über so Pfeile, die in Farben angelegt sind, durch entsprechende Städte durch und machen da unter Umständen Kampfaktionen.
Ja, und wenn sie dann eben ihr vorbestimmtes Ziel erreichen, dann gründen sie da eine Festung, was die Hoffnung sinken lässt. Und wenn keine Hoffnung mehr da ist, dann hat man das Spiel verloren.
Genau. Und das Ziel der Spieler ist es auch diesmal nicht irgendwie die Heilung zu finden oder auch einfach nur den Ring in den Vulkan zu werfen, sondern es gibt tatsächlich ein variables Ziel. Es gibt immer drei kleine Ziele und dann ein großes Ziel. Das große Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, war immer das gleiche.
Nämlich genau, da musst du immer den Ring in den Vulkan werfen.
Genau, aber die kleinen Ziele, da sind halt so Sachen drin wie, diese Region muss frei von feindlichen Truppen sein oder sowas wie, diese Stadt muss irgendwie ein Unterschlupf sein. Das ist dann so ein bisschen so ein ähnlicher Mechanismus wie bei den Forschungslabors. Also da gibt es, und die sind variabel pro Partie, also die wird man, die zieht man anscheinend aus dem Stapel raus. Das Ganze macht es natürlich deutlich komplexer, aber auch deutlich halt variabler und beim wiederholten Spielen hat man immer andere Ziele dann halt. Also das ist eigentlich eine ganz coole Sache.
Was sich auch ein bisschen anders spielt, sind die Handkarten selber, weil du nicht mehr wie im Pandemic halt versuchst, fünf Karten zu einer Stadt zu kriegen, sondern diese Karten haben halt andere Funktionen. Zum einen haben sie Symbole, die du sammeln kannst. Da ist dann zum Beispiel der Ring drauf. Und wenn du den Ring in den Berg werfen willst, musst du fünf von diesen Ringkarten haben, die du dann eben abgeben kannst während deiner Aktion. Das ist dann schon wieder ein bisschen so Pandemic-like. Aber die haben halt eben auch andere Symbole, wo du zum Beispiel dann mit schleichen kannst oder wo du Lebenspunkte mit haben kannst, die dir dann helfen, neue Truppen zu generieren. Und da habe ich noch nicht so ganz, also ja, es gibt auch diesen Tauschmechanismus, den man aus Pandemic kennt. Wenn zwei am gleichen Ort sind, können sie Karten untereinander tauschen. Aber so richtig genutzt haben wir das nicht, weil sich das auch nicht so richtig erschlossen hat, wann das wirklich Sinn machen würde.
Ich meine, wir haben ja eine Erstpartie gespielt von einem ziemlich komplexen Spiel auf einer Messe. Und die ganze Zeit hat noch die Klimaanlage auf mich runtergedonnert, sodass ich echt gedacht habe, mir fällt gleich der Arm ab.
Also, ja, wir haben mit zwei fremden Mitspielern gespielt, wo man sich auch erst finden und verstehen musste. Das hat es auch nicht gerade leichter gemacht.
Ja. Also, das ist wirklich ein Experten-Pandemic. Ja? Und das hat eine Menge Komplexität. Ein paar Sachen kann man vielleicht kritisieren. Wie gesagt, das Spielbrett finde ich ein bisschen zu klein für das, was da auf dem Spielbrett abgeht. Vor allen Dingen, weil auch zwischen den Orten, die relativ nah zusammenliegen, sind auch unter Umständen mehrere Verbindungen, weil da sind halt diese farbigen Pfeile, auf denen die bösen Truppen laufen. Und das Ganze ist dann schon so ein bisschen so ein visueller Tilt, so ähnlich wie bei Bitoku. Ja? Also da geht echt viel ab auf diesem Brett. Ja,
ja, was dann eben diesen Overflow an Happening auf der Karte halt noch zusätzlich stresst, sind die Nazgul, die an sich eigentlich schön gemacht sind. Das sind nämlich kleine, gar nicht so kleine, aber es sind halt Plastikfigurinen, die auf einem Standy sind, sodass halt wirklich es so aussieht, als ob sie über die Karte fliegen würden. Mhm. Das Problem ist halt nur, dadurch, dass sie dann eben mit ausgebreiteten Flügeln da so über der Karte schweben, sind sie eigentlich immer im Weg, man sieht nichts. Und wenn man sie bewegen will und da der alles so eng ist, weil wie gesagt die Karte so klein ist, wenn man versucht einzupacken, stößt man drei weitere um. Das ist so ein bisschen fummelig mit den Nazgûls.
Ja, und die Nazgûls stehen auch immer in Regionen und nicht in Städten. Also um die Städten gibt es nochmal Regionen, die sind auch teilweise schwer zu erkennen, finde ich, weil halt so viel auf dem Brett abgeht. Ich würde das macht das halt alles sehr unübersichtlich, finde ich.
Und teilweise sind die Regionen halt auch sehr klein. Also wenn du dann da fünf Nazgûls auf einmal in diese Region kriegen sollst, dann musst du schon basteln, damit die da alle drin sind.
Ja, also ich glaube, die Nazgûls würde ich tatsächlich relativ schnell durch Holzzylinder oder sowas ersetzen. Durch schwarze. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Das ist nämlich auch im Zulauf und da werden wir das nochmal im Detail angucken. Und ich glaube, da steckt ein ziemlich cooles Spiel drin.
Ja, also die Erstpartie hat auf jeden Fall trotz der etwas erschwerten Rahmenbedingungen, auch mit der Geräuschkulisse und du hast schon gesagt, hier Klimaanlage und so, hat die schon ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben dann abgebrochen, weil wir halt, es war nur ein Tisch aufgebaut und es standen andere, die auch spielen wollten. Und wir hatten da, glaube ich, schon, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder was gesessen. Da haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt hier einen Break. Wir haben verstanden, wie es geht. Wir haben ein Gefühl dafür gekriegt. Und die Details klären wir dann, wenn wir das Spiel zu Hause haben.
Ja, wir haben auch ein bisschen Loot mitgenommen. Ich habe das Compile vorbestellt gehabt bei Pegasus. Das haben wir mitgenommen mit der Erweiterung. Das ist ja ein winzig kleines Spiel. Das ist wirklich so wie so eine Kartenbox groß. Und das sieht aber ziemlich cool aus. Hat so einen Foliendruck, Folienprägungsdruck und so. Und die Karten haben auch so Folien Prägung und sowas drauf. Sieht ganz schön cool aus. Vielleicht kommen wir ja dazu, das heute Abend auf der Game Night zu spielen. Aber du hast auch ein bisschen Loot mitgenommen.
Ja, ich bin bei Boardgame Circus hängen geblieben, weil ich erstmal von dem Ich stecke im Lift so ein bisschen zwiespältig, aber ich bin irgendwie angesprochen worden von der Vorstellung, was geht es denn bitte in einem Spiel, das Ich stecke im Lift
heißt. Ist ja auch eine Messeneuheit, ne?
Ist auch eine Messeneuheit, genau. Und das habe ich mir dort vor Ort erklären lassen. Und es ist ein Partyspiel, das man mit bis zu 8 Personen spielen kann. Und es war mal ein Partyspiel, wo ich nicht schreiend davon gerannt bin, als ich gehört habe, worum es geht. Es ist nämlich ein Schätzspiel, wo man man hat quasi die Etagen von einem Hochhaus, das bis zu 40 Etagen hoch ist. Und man muss quasi voraussagen, in welcher Etage der Lift als nächstes hält. Und jeder hat eben 3 Karten, wo er sagen kann, der Lift soll gar nicht weiterfahren, der Lift soll 5 Etagen weiterfahren und der Lift soll 10 Etagen weiterfahren. Und alle Beteiligten spielen halt irgendwie ihre Karten. Und dann wird ausgerechnet, wie viele Etagen der Lift nun tatsächlich fährt. Und dann guckt man, wo der Lift stehen geblieben ist. Und dann guckt man, wer denn vielleicht darauf getippt hat, dass der Lift da jetzt stehen bleibt. Also das heißt, diejenigen, die auf diese Etage getippt haben, man hat da so kleine Kärtchen, wo man dann versteckt draufschreibt. Und wenn man dann tatsächlich auf diese Etage getippt hat, kann man sein Kärtchen aufdecken und dann kriegt man halt entsprechend Siegpunkte. Und das kann sehr lustig sein. Ich glaube, das kommt auf die Gruppe drauf an. Aber auf jeden Fall klang das nach was Laune machen kann, wenn man in der richtigen Gruppe unterwegs ist und dass man halt vor allen Dingen auch mit 8 Personen spielen kann. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, je mehr Leute mitspielen, umso unvorhersehbarer wird's, auf welcher Etage denn nun tatsächlich der Lift anhält.
Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall an.
Ja. Und weil ich dann schon da war, habe ich mir auch weitere Spiele erklären lassen und habe noch 2 Zweispielerspiele mitgenommen. Das eine heißt Naishi, das mal wieder mein Fable für so schöne japanische Geishas angesprochen hat. Die ist nämlich auf dem Cover drauf, ist aber tatsächlich ein eher strategisches Spiel, das gar nicht so viel mit Geishas oder Naishis zu tun hat. Verschiedene Karten mit verschiedenen Funktionen. Man hat eine Auslage, man hat Handkarten und muss versuchen, diese so zu optimieren, dass man möglichst viele Punkte gibt, wobei jede Kartenart besondere Regeln hat, wie sie Punkte gibt. Und man darf die Karten nicht einfach so umsortieren, sondern man muss sich eben den Markt und die dort ausliegenden Karten zu Nutzen machen, um eben seine Hand und auch seine Auslage zu optimieren. Das fand ich, klang sehr schön. Die Karten waren wunderschön. Keine Ahnung, ob das Spiel Spaß macht, aber ich musste mit. Es hat geschrien, nimm ich mit. Und dann habe ich noch ein zweites Zwei-Personen-Spiel mitgenommen. Das nennt sich Instinct. Man legt ein 4x4-Grid, ist auch wieder ein Zwei-Personen-Spiel. Also man spielt gegeneinander. Der eine hat die weißen Karten, der andere hat die schwarzen Karten. Auch hier wieder, jede Karte hat Regeln, nach der es die Punkte gibt. Also eigentlich vom Prinzip her ein bisschen ähnlich zu Naishi. dass man eben versucht, die Karten optimal in dieses Grid reinzubasteln und damit eben seine Punkte zu optimieren. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, hatte den besseren Instinkt.
Ja, gleichzeitig zur BerlinCon findet in den USA auch die GenCon statt. Das ist quasi die zentrale Spielemesse der USA. Hat ungefähr 70.000, 75.000 Besucher, also ein bisschen mehr als der BerlinCon, aber deutlich weniger als die Spiel.
Ein ganz, ganz klein bisschen mehr als
ja,
die BerlinCon.
Ja, was ich halt, weil in meine Timelines purzeln halt die ganze Zeit ja auch die GenCon-Sachen und so und was die Leute da so gesehen und mitnehmen auch und so. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil hier auf dem BerlinCon kannst du halt viele Sachen anspielen, wie Battle of Hoth und das Gwent und so, ja. Und auf dem GenCon kannst du das alles schon kaufen, ja. Und das finde ich teilweise traurig, weil auch da europäische Verlage sich meiner Meinung nach nicht so richtig mit Ruhm bekleckern. Also beispielsweise die Arnak Abenteuerbox gibt es auf dem GenCon in den USA zu kaufen, hier nicht, weil keine Ahnung warum, ja, aber das ist ein europäischer Verlag, ja, das ist Check Games Edition. Warum es das hier nicht gibt und in den USA schon? Ich habe es hier nicht mal gesehen, ja, also ich habe es hier nicht mal im Angel
nee,
im
haben wir tatsächlich
gesehen,
nicht gesehen.
Es kann sein, dass es bei Heidelberg ist, aber ich habe es noch nicht gesehen. Also das finde ich echt schon ein bisschen traurig. Ich glaube, also das ist natürlich auch der Grund, warum die Goldene Tatze existiert jetzt als Preis für Neuerscheinungen, die auch tatsächlich zu kaufen sind hier auf der Veranstaltung. Weil man halt auch die Verlage motivieren will, dass man halt hier mit Neuheiten noch antritt, die dann tatsächlich auch da sind. Ja? Und nicht nur zum Anspielen da sind, wie das Battle of Hoth beispielsweise. Oder auch das Herr der Ringe Pandemic gibt es in den USA beim GenCon auch schon zu kaufen. Ja? Eins der wenigen ist ja tatsächlich das Compile von Pegasus, das hier neu erschienen ist und direkt schon kaufbar ist. Also, das finde ich ein bisschen traurig, gerade wenn es halt europäische Verlage sind. Da hätte ich mir eigentlich schon gehofft und auch erwartet, dass hier auch der lokale Markt ein bisschen, insbesondere mit der ganzen Zollsituation, ein bisschen mehr irgendwie ernst genommen wird.
Ja, was ich so insgesamt auch sagen muss, ist, dass nicht so wirklich groß damit hier geworben wird, dass irgendetwas neu ist oder jetzt erhältlich. Das ist doch alles eher sehr, sehr dezent. Und du hast halt viele Sachen auch dazwischen, wo man denkt, nee, das ist nicht neu. Das haben wir schon zu Hause stehen, seit Monaten.
Ja, ich meine, wir sind natürlich jetzt in so einer Zeit, ne, so im August, Ende Juli, Anfang August, wo quasi die ersten Sachen für die Spiel dann reintröpfeln, mehr oder weniger. Und die große Welle an Neuheiten kommt natürlich im Oktober zur Spiel. Und da kann man ja auch nicht meckern, auf das Spiel gibt's natürlich alles, ja. Aber trotzdem, also ich, gerade jetzt, weil dieser direkte Vergleich zwischen GenCon und BerlinCon quasi jetzt stattfindet dieses Wochenende, finde ich schon ein bisschen traurig, ja. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, auch von Asmodee zum Beispiel oder sowas, ja.
Ja, jetzt wollen wir aber den BerlinCon nicht schlecht reden. Die Stimmung,
nee, im Gegenteil.
Ja, die Stimmung ist super. Es gibt hier durchaus auch Neuerscheinungen. Du kannst hier viele Sachen kaufen, auch teilweise jetzt nicht super duper günstiger. Ja, also du darfst jetzt nicht hierher kommen und erwarten, dass du ein Spiel, das noch neu ist, irgendwie mit 50% Rabatt oder so kriegen kannst. Aber viele Sachen kannst du halt tatsächlich für 3-4 Euro günstiger kriegen, als wenn es später im Handel ist. Was ja dann auch nochmal ein Anreiz ist. Und wie meine Oma immer so schön sagte, wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Taler nichts wert. Ne? Da kann man ja schon irgendwie sich überlegen, dass man die Dinge dann hier mitnimmt.
Ja, außerdem ist es natürlich immer noch ein Con. Ne? Das heißt, der extreme Vorteil hier am BerlinCon besteht auch darin, dass man sich halt ein Spiel holt.
Man spielt es, man guckt es sich an.
Entweder in der Ausleihe oder man kauft es sich, ja. Und geht dann irgendwie einen Raum weiter in diese riesige Spielfläche und sagt einfach, ich spiele das jetzt hier. Und man kriegt auch sofort Mitspieler. Also man muss eigentlich nur sich auf den Gang stellen und sagen, hey, du!
Willst du mitspielen?
Ja, also die Atmosphäre ist echt cool. Und wie gesagt, ich kritisiere nicht den BerlinCon hier, ich kritisiere die Verlage, dass die den BerlinCon meiner Meinung nach ernster nehmen sollten.
Ja, also das ist sicherlich noch ein Thema. Es könnten auch noch ein paar mehr Verlage hier sein.
Ja, man muss auch sagen, das ist hier halt eine Nerd-Veranstaltung, ja. Da gibt es halt relativ wenig, also meine Beobachtung ist, da gibt es relativ wenig so Familien, die einfach hier hingehen, weil sie irgendwie Spiele sich angucken wollen, wie das auf der Spiele so ist.
Ja.
Das hier ist halt wirklich, hier kommen Leute hin, die sich hobbymäßig mit Brettspielen beschäftigen.
Die sich dann halt auch eher mit den expertigeren Sachen.
Ja, und die natürlich auch Multiplikatoren sind, ja, weil wir alle tragen das auch dann wieder zurück nach Hause und spielen das mit unseren lokalen Spielgruppen oder erzählen das der Family und so. Also ich glaube, der Impact vom des BerlinCon sollte man nicht unterschätzen als Verlag, finde ich. Und die GenCon ist ja genauso positioniert. Das ist ja auch eher so ein expertiges Ding. Das findet ja, glaube ich, auch irgendwie am Arsch der Welt statt irgendwo.
Aber das, was wir jetzt auch gerade nicht vergessen dürfen, ist, dass einer der wichtigsten Aspekte ja auch eben die Convention ist. Das heißt, andere Leute treffen, sich austauschen, auch mal andere Meinungen zu hören, zu spielen und eben auch mal aus seiner Komfortzone rauszukommen und eben mal so ein Partyspiel zu spielen, wo man sonst sagt, oh, Partyspiel, ich bin weg.
Ja, dann würde ich sagen, war das unser Samstag-Report bis hierhin und wir melden uns dann gleich nochmal wieder mit unserem Sonntag-Report und da hoffentlich können wir was über Gwent sagen und auch über die
Verleihung. Ja, vielleicht haben wir ja noch andere Dinge entdeckt, über die Verleihung der Goldenen Tatze der werden Goldenen wir Tatze. Sicherlich was sagen.
Genau, da gehen wir auch hin und hören uns die an, beziehungsweise gucken uns die an und gucken, ob wir da auch jemanden finden können, der uns ein bisschen was zu erzählt und dann melden wir uns wieder.
Genau, und bis dahin erstmal kurz tschüss.
Bis dann.
Da sind wir zurück am Sonntagnachmittag jetzt. Wir sind in unserem Hotelzimmer schon. Es ist jetzt, Moment, ich muss mal auf die Uhr gucken, 16:30. Das heißt, die ganze BerlinCon hat noch 1,5 Stunden geöffnet. Also in der Theorie, da ist schon ein bisschen Abbau sozusagen unterwegs, logischerweise. Das hat man immer bei solchen Messen. Wir haben gestern Abend ja die Verleihung der Goldenen Tatze besucht und die Ausstellerparty danach. Und da haben wir uns auch mal angeschaut, wer da gewonnen hat.
Ja, genau. Also die haben das wieder mal spannend gemacht. Es gab erstmal auch Nominierte. Also die sind nicht gleich hingegangen und haben gesagt, so hier, das ist der Sieger. Sondern die haben auch in den zwei Kategorien, wo es Preise gab, eben auch Nominierte gehabt.
Vielleicht erzählen wir mal kurz, wie das Ganze aussah, weil das war ja keine öffentliche Vergabe des Preises. Fand ich ein bisschen traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht ein bisschen öffentlicher ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das erste Mal, dass der Preis vergeben wird. Und da will man natürlich auch, dass da nicht nur zwei Leute dann da irgendwie hinkommen von Publikum, sondern dass da auch relevant irgendwie Publikum da ist. Und dann wurde das halt im Rahmen der Ausstellerparty gemacht, die dann halt auch dann für Influencer, Presse und Podcaster wie uns geöffnet wurde. Und das Ganze war in einem Auditorium, das sah aus wie so ein Kino, mehr oder weniger. Ja, also richtig so mit Klappsitzen, wie man es im Kino hat. Und so einem riesigen LCD-Display über der Bühne. War schon ganz schön cool, war so ein bisschen außerhalb der Messe. Also man musste so vom, wenn man an dem,
bevor man die Messe hatte. Ja, es war ein Nebensaal neben einem der Ausstellerräume.
Genau, und dann musste man noch mal ein bisschen nach oben und dann war da das Auditorium. Ja, die dann sollte es eigentlich auch um 9 anfangen. Und es dauerte ein bisschen irgendwie, es wurde dann irgendwie 8:50, ist nichts passiert.
Ja, dann haben ein paar Leute von der Orga-Struktur eben ein bisschen Rahmenprogramm aus den Füßen gestemmt, beziehungsweise so ein bisschen lustig Frage-Antwort-Spiel gespielt, um uns die Zeit zu vertreiben. Es war klar irgendwie, der Hauptverantwortliche war noch nicht da, irgendwelche Gäste fehlten noch, die dringend dabei sein sollten, es musste sich ein bisschen verzögern.
Es wurde tatsächlich gesagt, dass noch jemand fehlt, der auf jeden Fall kommen wollte. Und dann ist auch tatsächlich so, ich weiß nicht, so 8:40 oder sowas, sind dann die Leute von Pegasus reingekommen und alle haben dann auch applaudiert, sodass die Letzten jetzt da sind. Dann habe ich schon so gedacht, warum haben wir jetzt irgendwie drauf gewartet, dass Pegasus hier irgendwie reinkommt? Hat das vielleicht irgendwas zu bedeuten? Aber gut.
Ja, gut. Also, das war vielleicht so ein bisschen Foreshadowing, aber andererseits wäre es ja auch doof gewesen, wenn man jetzt angefangen hätte und die wären nicht da gewesen.
Ja. Wie ihr merkt, ist es tatsächlich ein Foreshadowing. Ja, und dann ging das Programm los. Hunter hat ein bisschen was erzählt über die
10 Jahre BerlinCon.
Die 10 Jahre BerlinCon. Dann, das ist ja dieses Jahr auch das große Motto, 10 Jahre BerlinCon. 2015 hat das Ganze angefangen und hat ein bisschen Retrospektive gemacht. Es gab auch ein paar Fotos zu sehen und so weiter. Und dann ging es zur Preisverleihung, zuerst für den Prototypenpreis.
Genau, und da gab es erstmal, also es gab einen kleinen Preis für die Prototypen, im Wert von 500 € aber immerhin dotiert. Und die drei Juroren, die den ausgewählt haben, das war einmal die Anita Landgraf von White Castle Games Agency. White Castle Games Agency, die war leider nicht da, die hat sich vertreten lassen, weil sie wohl kurzfristig ausgefallen ist. Dann waren Wayne und Matteo von Board Stupid dabei.
Wobei nur Wayne da war?
Ja. und der Sven Siemen von Brett Ballett war der dritte Juror.
Genau. Ja, und danach, wir greifen jetzt ein bisschen vor, weil wir haben euch so einen 4-Minuten-Zusammenschnitt gemacht von der Preisverleihung. Danach gab es dann die Preisverleihung für die Goldene Tatze. Und das haben auch wiederum ist auch wieder präsentiert worden von der Jury.
Genau, da gab es drei Jurorinnen. Einmal die Silke Christensens von dem Spielecafé Würfel und Zucker in Hamburg. Dann die Katja Eisert vom Place in Frankfurt. Die hat wohl auch finanziell bei dem Preis, der auf 1.500 € dotiert ist, was dazugegeben. Und dann war noch die Alexandra Kämmerer vom Brettspiel Hamster mit dabei. Die haben sich da ganz viele Spiele angeguckt, um das dann zu kuratieren.
Genau. Ja, und wir haben, wie gesagt, euch mal ein bisschen was zusammengeschnitten. Die Tonqualität ist nicht so perfekt, weil es gab leider keine Audioaufzeichnung davon. Deswegen haben wir einfach mal unsere Mikrofone hochgehalten, ja, und haben das aufgenommen. Ich habe das ein bisschen gefiltert und wir haben es natürlich auch zusammengeschnitten. Das heißt, ihr hört jetzt mal 4 Minuten quasi so eine Art Zusammenschnitt des Prototypenpreises und das, auch des Tatzenpreises.
Genau, das Best-of quasi.
Genau.
So, Verena, wenn du sagst, erzählen, wer ist die Nummer 1, wer ist Berlincons 2025 Prototypenpreis, unser most promising Prototyp, und das ist
The Thorn Boy!
Herzlichen Glückwunsch! Wir möchten natürlich auch noch eine kurze Begründung geben, warum wir uns für The Thorn Boy entschieden haben, und das wird uns jetzt die Verena erzählen.
Genau, also es gab einige Gründe, warum uns das Spiel wirklich gut gefallen hat. Einerseits ist dieses Dilemma zwischen dem eigenen Ziel, das ich verfolge, und dem gemeinsamen, das wir erreichen wollen, auch super cool und hat eine ziemlich coole Spannung am Tisch gemacht. Wir finden es sehr cool, dass es verschiedene Szenarien in dem Spiel gibt, dadurch bietet es einfach ganz viel Abwechslung. Es hat einfache Grundregeln, aber trotzdem bietet es irgendwie eine gewisse Spieltiefe am Tisch. Und schlussendlich haben wir auch gefunden, dass auch thematisch das sehr stimmig umgesetzt ist und die einzelnen Mechaniken super gut ineinander greifen. Und deswegen war The Thorn Boy unser Name.
Und jetzt wird's aber ernst, weil wir vergeben ja noch einen Preis. Und dieser Preis ist insofern besonders, als uns zwei Sachen wichtig waren. Wir wollten einen Preis der Convention vergeben. Deswegen haben wir uns entschieden, einen Preis zu vergeben, der die beste Neuerscheinung prämieren soll auf der Veranstaltung. Und gleichzeitig soll natürlich auch, wie beim Prototypenpreis, die Förderung des Autors oder der Autorin im Vordergrund steht. Deshalb ist auch dieser Preis dotiert für den Autor, auch oder die Autorin, die, ja, auch wenn sie nicht hier ist und der Verlag vielleicht den Scheck entgegenlegt, ist nicht für den Verlag, sondern es ist für die Autorinnen gedacht.
Ich darf sagen, die Goldene Tatze 2025 erhält Compile.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr für den Autor, dass er diesen Preis hier für sein Erstlingswerk Compile gewinnen konnte. Ich persönlich finde, es ist ein großartiges Spiel. Da steckt so viel in so einer kleinen Schachtel drin. Das ist auch genau das, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Dass mit nur wenig Karten und wenig Material so viel erzeugt werden kann. So viel Stimmung am Spieltisch, so viel Spannung auch. Wir haben jetzt 2 Kartendecks mit den 18 Karten und damit passiert so unglaublich viel. Karten werden verschoben, zurück auf die Hand genommen, abgeworfen. Es ist unglaublich, was da in so einer Partie alles passiert. Und das mit nur so wenig Elementen, finde ich großartig. Und ich freue mich darauf, dem Autor davon zu berichten, was hier auf der Berlin Brettspielcon passiert ist und ihm von diesem Preis zu erzählen. Dankeschön.
Bleib uns noch kurz da und darfst die Buchbudelei anhören. Denn natürlich gibt es auch nochmal ein herzliches Glückwunsch von uns als Jury. Und wir wollten einfach gerne nochmal betonen, dass komplett für uns ein Spiel war, das sich eben in dieser Menge an 2-Personen-Spielen für uns nochmal hervorgetan hat, durch sein immersives Spiel, obwohl es eigentlich so stark reduziert ist in seiner Optik. Aber es passt eben zu dieser KI-Welt, die aufgebaut wird. Wir haben dieses Push- und Pull-Gefühl, dieses Thema Kontrolle, das ja auch in der Kontrollkarte repräsentiert wird. Und das uns immer mal wieder, ja, immer wieder gefesselt hat und es immer wieder herausgefordert hat, irgendwie den anderen zu überwältigen. Und ja, so schafft es das Spiel mit minimalistischem Look trotzdem einen sehr, sehr hohen Widerspielwert zu erzielen. Vielen, vielen Dank für das tolle Spiel. Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Tatze 2025.
Ja, als Pegasus dann genannt wurde, beziehungsweise Compile genannt wurde, habe ich schon gedacht, okay, das war also der Grund, warum wir auf Pegasus gewartet haben, bevor wir hier angefangen haben. Es waren nämlich relativ viele Leute da. Ich würde sagen, es waren so 200 Leute, würde ich sagen. Also das Auditorium war schon gut voll.
Also es war nicht proppenvoll, es waren durchaus noch ein paar Plätze frei, aber war schon gut gefüllt, waren auch relevant Leute da, die tatsächlich, also gemischtes Publikum, wir hatten Aussteller, wir hatten natürlich die Verlage da, wir hatten eben auch von den Prototypen-Leuten ein paar da, und dann aber eben auch Presse und eben durchaus nicht nur uns, sondern da war eine ganze Reihe von Podcastern, YouTubern und ich glaube auch ein bisschen schreibende Presse dabei.
Genau. Ja, wir haben danach auch noch mal mit der Alex gesprochen, mit dem Brettspielhamster, die ja in der Jury war. Und da haben wir ein kleines Statement eingefangen über den Preis.
Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wir kommen jetzt hier gerade frisch von der Verleihung der Goldenen Tatze und ich stehe hier mit der Alex, dem Brettspielhamster. Und du warst Mitglied der Jury. Erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Idee und dieser tollen Veranstaltung. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
Ja, also tatsächlich ist das Ganze ja eigentlich die Idee von Hunter, von Sven war daran beteiligt und Katja auch vor allem, die schon lange Jahre darüber gesprochen haben, so einen Preis zu machen. Vor allem auch, weil in der Brettspielszene Autorinnen und Autoren immer noch zu wenig Wertschätzung und vor allem auch zu viele monetäre Anreize bekommen, um ihre Arbeit fortzusetzen und das vielleicht auch hauptberuflich zu machen. Es gibt nur leider einige wenige, die sich getraut haben, das zu tun. Und wir wollen denen den Rücken stärken. Wir wollen auch der BerlinCon den Rücken stärken. Es ist ja eine kleinere Messe, das ist klar. Aber es ist eine Messe, die total im Kommen ist. Haben wir ja gesehen an diesem 10-Jahres-Beitrag, den wir am Anfang der Verleihung gesehen haben. Und es ist eine Messe, die immer mehr Neuheiten zu zeigen hat. Und man hat die Zeit, sich die alle mal anzuschauen. Und dazu wollen wir euch motivieren.
Ja, apropos anschauen, ihr habt euch ja dann doch 50 Titel angucken können und dürfen. Ich habe gehört, ihr habt eine Weile gesessen, irgendwas von 5 Uhr habe ich verstanden. Wie erschöpft bist du?
Ich bestehe aus Adrenalin und Voltaren. ja, es ist, also ich war um 4 Uhr morgens im Bett, also gar nicht so schlimm. Nein, Spaß beiseite, es war auf jeden Fall eine anstrengende und aufregende Zeit. Wir haben viele Nächte uns im Place eingeschlossen, Katja und ich, weil wir natürlich den Vorteil haben, dass wir in der Nähe voneinander wohnen. Wir haben uns mit Silke Pakete hin und her geschickt, quer durch Deutschland mit Spielen und zuck das mal, probier das mal. Tatsächlich waren es sogar 52 Spiele. Die zwei machen auch einen Unterschied, wenn es 3 Uhr morgens ist, glaubt mir. Und insofern, ja, ich bin erschöpft, ich bin aber auch total glücklich, weil das eine ganz besondere Erfahrung war, in so kurzer Zeit sich so viele Neuheiten anzuschauen und einfach auch zu sagen, okay, das hier hat Potenzial, das muss ich jetzt noch ein paar Mal spielen. Ich muss das irgendwie unterkriegen in meinem Alltag. Dann spielen wir halt nochmal abends, dann fahren wir nochmal ins Place. Okay, wann sehen wir uns? 13 Uhr bis 3 Uhr morgens, Attacke. Und das ist ein besonderes Erlebnis. Ich habe jetzt bisher noch nicht viel von der BerlinCon gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, heute meine Mittagspause heute waren 40 Minuten. Aber es war auch einfach wahnsinnig aufregend und schön und jetzt fällt gerade natürlich auch viel Adrenalin von mir ab und morgen darf ich die Hallen durchstöbern.
Ja, dann nennen wir noch gerade mal die Gewinner, also die Goldene Tatze mit dem nominierten Preis von 1500 Euro hat Compile gewonnen. Ein sehr schönes Spiel, das bei uns tatsächlich auch schon auf dem Hotelzimmer liegt und gespielt werden will. Und tatsächlich habe ich von den Empfehlungen auch schon das Naishi auf meinem Zimmer liegen. Und das Spektakulär will ich vielleicht noch irgendwie ausprobieren. Also da sind wirklich ganz viele Titel dabei, die auch Michael und mich super interessieren. Ist denn irgendeiner dabei, wo es dir persönlich jetzt schade, so ein bisschen schade ist, dass er nicht dabei ist, weil die beiden anderen dafür nicht zu begeistern waren? Oder bist du voll zufrieden mit diesen 6 Titeln, die ihr dann zum Schluss nominiert habt?
Also mit den 6 Titeln, die wir nominiert haben, sind wir tatsächlich voll zufrieden. Das ist der Konsens, den wir treffen konnten. Es gab natürlich ab und zu Spiele, wo einer von uns gesagt hat, boah, das ist so geil. Und die anderen waren vielleicht ein bisschen unterbegeistert. Das kommt vor, Geschmäcker sind verschieden. Aber gerade deshalb ist es ja auch wichtig, bei so einer Jury nicht eine Einzelperson zu sein, sondern zu sagen, man stimmt sich miteinander ab, man diskutiert das mal aus. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei, warum jetzt auch Compile von Michael Young gewonnen hat, und ich wollte einfach den Autor auch nochmal betonen, denn ich finde es Wahnsinn, mit einem Erstlingswerk auch sowas hinzulegen, war, dass wir immer wieder uns darauf zurückbesinnt haben, was uns das wichtigste Kriterium war. Und wir wollten einen Autorinnen- und Autorenpreis vergeben und das heißt Innovation, Kreativität, eine coole Spielidee, eine coole Spielmechanik. Das war uns das Allerwichtigste, denn das ist das, worauf Autorinnen und Autoren halt auch wirklich einen Einfluss haben. So etwas wie Spielmaterial, das kann natürlich die Spielfreude trüben, wenn es nicht gut ist, das hätte einen Einfluss gehabt, aber eigentlich haben Autorinnen und Autoren darauf wenig Einfluss. dementsprechend haben wir uns immer wieder rückbesonnen. So, ein Spiel fanden wir total gut, das kam öfter vor. Dann haben wir uns gefragt, ist das jetzt wirklich innovativ oder haben wir das schon 100 Mal gesehen? Und wir haben uns das immer wieder gefragt. Und dann kamen wir dabei raus, dass Compile ein Spiel war, was, und so viel kann ich unter der Hand verraten, mich am Anfang optisch überhaupt nicht angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ich es gespielt hätte, wenn ich es nicht für die Jury gespielt hätte. Und dann hat es mich total positiv überrascht. Und deswegen bin ich mega zufrieden damit, dass es gewonnen hat, weil ich hoffe, wir können auch noch mehr Leute damit überraschen, was das für ein gutes Spiel ist.
Ja, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir trotz dieser ganzen Aufregung, dieser Erschöpfung dir Zeit genommen hast für dieses kleine Interview und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel beim Feiern und hoffentlich kannst du morgen noch ein bisschen auch spielen und über die BerlinCon gehen und gucken, wie es denn da noch so abgeht.
Ich werde eher über die BerlinCon krabbeln, aber nein, ich freue mich total. Ich habe tatsächlich, und das nochmal an alle, die vielleicht noch nie auf der BerlinCon waren, ich habe dieses Jahr das erste Mal meinen Mann und meinen 3-jährigen Sohn dabei, weil ich mir gedacht habe, wenn es eine Messe geben sollte, auf die mein Sohn das allererste Mal geht, wird es die BerlinCon sein und bisher sind wir mega zufrieden damit und ich freue mich richtig darauf, morgen auch mit dem kleinen Mann die Messe zu erkunden. Auch das natürlich anstrengend, aber ich freue mich total und ja, alle, die jetzt zuhören, wenn ihr Compile noch nicht gespielt habt, probiert es aus. Wenn ihr eine Family seid und euch denkt, oh, Messe, das können wir nicht machen als Familie, BerlinCon geht.
Ja, alles klar, Dankeschön.
Immer gern.
Ja, und dann ging dann der Abend weiter mit der Ausstellerparty. Auf der Ausstellerparty gab es ein bisschen Snacks und es gab was zu trinken. Es gab wirklich leckeren Sekt, fand ich. Und ja, wir haben noch ein bisschen Hallo gesagt und so, aber das war dann schon relativ spät, weil die ganze Veranstaltung hat ja erst um 21.30 Uhr tatsächlich dann angefangen und das hat sich auch ein bisschen gezogen, das Ganze. Also ich glaube, so, das war dann so schon so gegen 11 oder sowas oder sogar nach 11. Ne?
Wir waren dann um, ich glaube, 22:45 sind wir dann nochmal rüber in die Brettspielhalle gegangen, zur Spieleausleihe und haben uns ein Spiel ausgeliehen, um das mit der Nicole zu spielen.
Genau, mit dem Boardgame Master Jimmy.
Schöne Grüße.
Ja, und dann hat Boardgame Master Jimmy aber gerade Prestige ausprobiert mit den Leuten von Skellig Games. Da konnten wir nicht mehr einsteigen, die haben auch gerade angefangen. Und ich dachte mir schon, ihr habt gerade angefangen mit Prestige, das ist ja das neue Spiel von Skellig Games, was jetzt noch nicht auf den Markt kommt. Und die hatten tatsächlich die einzige Kopie da am Tisch.
Ja, die hatten quasi die Kopie, die auch zum Probespielen irgendwie da verfügbar war.
Genau.
Die Nicole hatte da offensichtlich gute Kontakte, dass sie da eben sich zu einer Partie einladen konnte.
Auf jeden Fall, die haben da irgendwie so, ich würde sagen, es war so 23:30 dann am Ende oder sowas, wo die dann angefangen haben. Und die sagen, okay, ob sie das durchkriegen, haben sie nicht. Spoiler. Aber sie haben es zumindest anspielen können. Wir haben spektakulär angespielt.
Genau, auf die Empfehlung von Nicole hin, die sagte, das wäre ein cooles Spiel, das wir ausprobieren müssten, haben wir uns aus der Spieleausleihe spektakulär geholt. Spieleausleihe übrigens, großes Shoutout, dass sie das wieder richtig cool gemacht haben. Du kannst in der App halt vorher gucken, ob ein Spiel überhaupt verfügbar ist, also ob es überhaupt da ist, dann eben auch, ob es verfügbar ist und kannst dir das dann für eine halbe Stunde reservieren. Das gibt denen halt die Möglichkeit, während du halt noch gemütlich zur Spieleausleihe hinläufst, das schon mal an den entsprechenden Ausgabeplatz zu legen. Und dann stellst du dich da halt kurz an, holst dir das Spiel, hältst deinen QR-Code vor, damit die wissen, dass auch wirklich du derjenige warst, der sich das reserviert hat und dann kannst du dir das holen. Wie immer gab es halt so ein paar Kleinigkeiten bei den Spielen. Wir hatten jetzt bei Spektakulär zum Beispiel ein Zettelchen drin, dass ein graues Teil gefehlt hat, weshalb das Spiel halt zu sechst nicht spielbar ist. Was aber für uns jetzt gerade egal war, weil wir es ja sowieso zu zweit gespielt haben.
Ja.
Und das hat super funktioniert mit der Spieleausleihe. Ja, hin und wieder waren mal Schlangen, aber nicht ellenlang. Also das hat wirklich gut funktioniert.
Ja, das Spiel selbst, da bauen wir einen Nationalpark und bauen verschiedene Gehege. Ich glaube, sie sagen nicht explizit Zoo, weil wahrscheinlich wird das irgendwie ein bisschen politisch inkorrekt. Aber es fühlt sich ein bisschen an, als ob man einen Zoo baut, weil man baut Gehege und sowas. Aber egal. Man baut quasi einen Nationalpark mit Gehegen aus Sechseckplättchen. Diese Sechseckplättchen können verschiedene Tiere drauf haben und auch verschiedene Farben haben.
Du baust natürlich kein Gehege. Du schaffst ein adäquates Terrain für diese Tiere, damit sie sich wohlfühlen.
In der Anleitung steht Gehege, aber egal. Auf jeden Fall baut man seinen Park auf. Und in diesem Park kann man auch Türme bauen, Aussichtstürme. Das geht dann in, bei diesen Hexplättchen sind manchmal so einzelne Ecken, so durch so einen Halbkreis.
Ja, oder so, so ein Drittel Käsestücke.
Drittelkreis, genau, ein Drittelkreis.
Drittel Kuchenstück.
Logisch, ja, auch ein Sechseck. ein Drittelkreis quasi markiert und dann muss man halt die entsprechend zusammensuchen. Und gleichzeitig muss man halt gucken, dass man die richtigen Farben zusammen hat, um ein großes Gehege zu bilden, das möglichst das halt möglichst viele Plättchen hat. Und dass man auch die richtigen Tiere hat und dann auch noch gucken, dass man möglichst unterschiedliche Tiere hat, weil da gibt es am Ende des Spiels dann mehr Punkte für. Und das ist ein typisches, klassisches Plättchenlegespiel. Man muss halt immer puzzeln. Also man puzzelt auf seinem Tableau die Sachen zusammen. Der Kniff ist, dass man einen persönlichen Vorrat hat von sowohl Plättchen als auch Würfel. Da kommen auch Würfel drauf auf die Plättchen, die beeinflussen dann die Punkte, die es gibt. Und der Kniff ist, dass man einen eigenen Vorrat hat von Plättchen und Würfeln, die zufällig halt dahingelegt werden. Und es gibt noch einen Vorrat auf so einem Ressourcenplättchen, das ist auch so ein Pappplättchen. Da liegen halt auch noch Sechseckfelder, also Sechseckplättchen und Würfel drauf. Und die draftet man. Das heißt, man nimmt sich immer in jeder Runde einen Teil, also einen Würfel oder ein Plättchen von seinem persönlichen Vorrat und ein Teil von diesem Vorratsplättchen.
Von diesem beweglichen Vorrat.
Genau. Und dann gibt man das Vorratsplättchen mit allem, was da drauf ist, an den linken nächsten Nachbarn Spieler weiter.
Ja.
Genau. Und der kann dann, der darf dann als nächster dann da was runternehmen. Und so fließen quasi diese Vorratsplättchen mit den ganzen Sachen, die da drauf liegen, hin und her. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn die Plättchen leer sind.
Ja, also man hat eine erste Wertungsrunde, wenn quasi das dynamische, also dieses bewegliche Plättchen, wo immer von gedraftet wird, leer ist. Dann wird das nochmal aufgefüllt und dann gibt es eine zweite Runde, die dann beendet ist, wenn der eigene persönliche Vorrat von Plättchen und Würfeln leer ist.
Genau.
Und dann findet die finale Wertung statt und dann guckt man halt, wie gut man seinen Park gepuzzelt hat. Wir waren gestern Nacht ein bisschen unkonzentriert und haben, glaube ich, den einen oder anderen Spielefehler gemacht. Irgendwie haben wir es nicht hingekriegt, dass Michelle und ich gleich viele Teils und Würfel irgendwie im Vorrat noch hatten.
Ja,
da hat irgendjemand irgendwie gepatzt zwischendurch. Und es gibt halt auch so ein paar Bauregeln, so von wegen, wenn dann der Aussichtsturm gebaut ist, darf da wohl nur noch ein Sechserwürfel nehmen. Ich glaube, das haben wir auch nicht immer so hundertprozentig respektiert.
Ja, ich glaube, die Autoren haben das auch schon selbst gemerkt, dass das dass man da leicht durcheinander kommen kann, weil man immer ein Teil aus dem persönlichen, ein Teil aus dem allgemeinen Plättchen da nimmt. Und deswegen gibt es so eine Vorbereitungsbereich auf dem eigenen Tableau für jeweils die beiden Arten, wie man Teile bekommt. Und die Anleitung sagt, du tust dir zuerst eins aussuchen von dem Allgemeinen, legst es in deinen Vorrats,
in deinen Nordvorrat. Und von dem Privaten tust du es in deinen Westvorrat.
Genau. Und dann fängst du an, es auf dein Tableau zu bauen. Weil was nämlich passiert, wenn du das nicht machst, dann nimmst du den ersten von deinem persönlichen Vorrat zum Beispiel, denkst irgendwie 3 Minuten drüber nach, wo du den jetzt am besten einpuzzelst. Und dann hast du vergessen, ob das jetzt das erste oder das zweite Teil war, was du eingebaut hast.
Ja, oder ob du es aus dem Allgemeinen oder aus dem privaten Vorrat rausgenommen hattest.
Das ist schon relativ clever, finde ich. Ja. Als ich die Anleitung gelesen habe, habe ich gedacht, wieso muss ich das zuerst da hinlegen und dann erst verbauen? Ja?
Darum.
Genau deswegen. Ja,
ja, also wir fanden das Spiel trotz dessen, dass wir so gemerkt haben, wir haben da so ein bisschen gefuscht, doch so schön, dass ich es mir dann zumindest heute gekauft habe. Also es ist in meinen Lootbeutel gewandert, weil ich finde, das ist eigentlich ein super schönes Spiel, das man auch prima, ja, jetzt nicht mit, also es ist nicht für ganz easy Familienspieler gedacht, aber so Familie Plus oder Kenner Low Level kann man das auf jeden Fall spielen. Und da habe ich so ein paar Leute, wo ich denke, mit denen könntest du das mal ausprobieren, um die mal so langsam an etwas komplexere Sachen ranzuführen.
Ja, dann hatten wir euch ja gestern, beziehungsweise früher in dieser Folge schon angekündigt, dass wir ja heute auch noch ein paar Sachen spielen wollen, die so up and coming sind quasi.
Ja.
Nämlich einmal hatten wir uns ja vorgenommen Gwent und das haben wir tatsächlich auch gespielt. Und außerdem haben wir auch noch die Gelegenheit gehabt, Final Titan auszuprobieren. Das neue Spiel von
Nerdlab.
Das sind die Mindbug rausgebracht haben. Das gab es im Crowdfunding und das wird es natürlich auch frei verfügbar geben.
Irgendwann wird es das dann auch im Retail geben.
Genau, das ist so ein Superheldenspiel. Aber reden wir erstmal über Gwent. Das haben wir dann direkt heute Morgen gespielt.
Ja, Michael hat mich quasi kaum, dass wir auf dem Gelände waren, zum Gwent-Stand gezerrt und gesagt, lass uns gucken, ob da was frei ist. Und da war dann auch tatsächlich ein Tisch frei, sodass wir, es gab nur zwei und einer war halt frei, sodass wir das ausprobieren konnten. Ich war mit der Erklärung nicht so hundertprozentig glücklich, weil die, glaube ich, sehr viel vorausgesetzt hat, dass wir das Spiel aus dem Witcher-Computerspiel kennen, was bei mir nicht der Fall ist.
Ja, aber du musst natürlich auch sagen, die Brettspielerklärer waren jetzt am zweiten Tag und vielleicht auch schon ein bisschen erschöpft. Ja, also die haben ja auch da, das sind ja meiner Meinung nach, das ja, die haben ja den härtesten Job hier auf solchen Messen. Ja, gerade bei das Spiel, wo das dann da 4 Tage geht, da muss ich echt immer meinen Hut ziehen, dass sie da irgendwie zum 100.000. Mal gegen irgendwie den Lärm anbrüllen und den Leuten dieses Brettspiel jetzt zum 100.000. Mal erklären. Da muss man echt den Hut ziehen, ja, das sind wirklich coole Typen. Ja, Gwent, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Gwent ist ein Kartenspiel für 2 Spieler. Das ist ursprünglich aus dem Witcher-Universum und das ist ein bisschen kurios, denn das ist geboren worden als In-Game-Spiel. Also man kann als Witcher im Computerspiel, kann man in eine Kneipe gehen dort und kann da Gwent spielen.
Und damit dann wahrscheinlich seine Reisekasse aufbessern, genau, oder irgendwie sowas.
Man kann auch Karten sammeln, also man, ja, kann sich so sein Deck zusammensammeln nach und nach und kann dann halt irgendwie seine Tage damit verbringen, statt irgendwie Monster zu töten, kann man in die Kneipe gehen und Gwent spielen, ja. Und da ist das geboren worden. Und dann hat man irgendwann gemerkt, das ist ja eigentlich ein ganz cooles Spiel. Das funktioniert doch vielleicht auch irgendwie als richtiges, echtes Kartenspiel. Wahrscheinlich hat man das relativ früh sich schon in der Entwicklung gedacht, denn mit dem Original Witcher-Spiel konnte man so eine Premium Edition kaufen und da war tatsächlich so ein
Gwent-Deck dabei.
Na, 2 sogar, vorher für 2 Spieler.
Ja.
Und dann gab es für jede Erweiterung gab es nochmal 2 Decks. Da gab es jeweils immer so eine Premium Edition, für 2 Spieler, immer mit 2 Decks, also insgesamt 6 Decks. Und diese Teile waren dann so ein Geheimtipp und so populär, dass die für unfassbare Preise verkauft wurden, weil die Dinger dann halt irgendwann vergriffen waren. Die,
ja gut, irgendwann waren die halt nicht mehr mit dabei und es gab nur ein bestimmtes Limit an Sets und wer eins haben wollte, hat dann eben angefangen, unheimlich horrende Preise aufzurufen.
Ich hatte damals tatsächlich das 1 davon oder sogar 2 davon und habe die dann tatsächlich verkauft, weil ich fand das Spiel so lala und nicht so super toll. Ja,
und du warst halt geldgierig.
War auch halt in so einer relativ einfachen Verpackung und so, also auch nicht so richtig Premium, weil es musste halt mit in diese Computerspielpackung passen. Und dann habe ich es halt verkauft und habe dafür wirklich krass Kohle gekriegt. Ja. Und dann hat wohl irgendwann Asmodee gesagt, ja, also dann können wir doch eigentlich auch irgendwie hier, wir haben ja sowieso die Witcher-Lizenz für alle möglichen Witcher-Spiele. Dann, wie wäre es denn, wenn wir einfach Gwent als eigenes Spiel rausbringen? Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es da auch noch bei Erfolg viele Erweiterungen geben. Ich glaube, im Grundspiel sind jetzt 6, glaube ich, Decks drin. Das sind, glaube ich, alle genau die 6 Decks, die auch bei den Computerspielen dabei sind. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, da müssen wir noch mal nachprüfen.
Ja, da waren die halt auch nicht an dem Stand so richtig auskunftsfähig. Die haben zwar mal den Karton aufgemacht und uns da irgendwas zu erzählt, aber das klang irgendwie so, als ob die so wirklich, wirklich auch nicht wissen, was da an den Promos bei den Computerspielen dabei gewesen ist und was davon jetzt in den Karton gewandert ist und was da vielleicht für Änderungen dabei sind.
Ja, vor allen Dingen an den Regeln und sowas, ja, weil als ich das damals gespielt habe mit dieser Promo-Version quasi, fand ich das relativ lame und das heute fand ich relativ cool wiederum, ja. Das Spiel ist ein relativ einfaches, strategisches Spiel. Es geht darum, es ist ein Beatspiel, wer die meisten Kraftpunkte auf seiner Seite hat, gewinnt die Runde und man hat für das gesamte Spiel nur 10 Karten auf der Hand und muss das gesamte Spiel in 10 Karten schaffen und das macht man halt so lange, bis ein Gegner halt nicht verlegen kann, beziehungsweise, nee, ist gar nicht wahr. Es gibt, jeder hat 2 Leben.
Und wenn der Erste seine beiden Leben verloren hat.
Ja,
und dein Leben verlierst du, wenn du halt die Partie beendest mit weniger Punkten und ja, es werden mindestens 2 Partien gespielt. Nein, es können eigentlich nur 2, also ich weiß nicht, eigentlich. Ja, doch.
Nee, es müssen 3.
Nein, es können mindestens 2 gespielt werden. Wenn einer sofort beide Leben verliert, ist er halt raus.
Genau.
In der Regel werden 3 Partien gespielt, weil einmal gewinnt der eine, dann gewinnt der andere und dann entscheidet sich halt, wer noch das beste Rest auf der Hand hat.
Genau, und es ist eigentlich so ein einfaches Beatspiel. Auf jeder Karte steht eine Zahl drauf und man legt es halt hin und dann hat man halt 5 Kraftpunkte und dann legt der andere 3 nach und dann lege ich wieder welche nach. Allerdings hat man zusätzlich noch Effekte auf den Karten, die halt das Spielfeld beeinflussen. Wie zum Beispiel, du darfst dir eine Karte vom Deck nehmen, raussuchen oder du darfst eine Karte ziehen, was extrem wertvoll ist, weil du dann mehr Karten auf der Hand hast. Oder du kannst irgendwie, Karten werden multipliziert statt addiert und so. Also es gibt also verschiedene Effekte. Zusätzlich gibt es noch auf jeder Seite des Schlachtfelds, gibt es 3 Bereiche. Vorne die Nahkämpfer, dann die Fernkämpfer und hinten die Artillerie sozusagen, also Ballisten.
Die Geschütze.
Und die Karten werden sortiert in diese Reihen reingelegt. Das hat den Grund, weil es Karten geben kann, die nur bestimmte Reihen beeinflussen.
Ja, also zum Beispiel, du darfst bei deinem Gegner alle Karten aus der vordersten Front rausnehmen.
Genau, aus dem Nahkampfbereich. Und dann gibt es noch sowas wie Wetter, da kann es also Wetterkarten geben, die kann man auslegen, die haben auch nochmal einen Effekt auf das gesamte Schlachtfeld und so. Und so ist es halt ein relativ einfaches Beatspiel. Das geht auch relativ flockig von der Hand. Innerhalb von 5 Minuten hat man so eine Runde weggespielt. Und das ganze Spiel dauert vielleicht, also wir haben vielleicht 15 Minuten.
15 bis 20 Minuten, ja. Was man im Kopf haben muss, ist, oder was einem klar sein muss, ist, dass man halt erstmal, gerade wenn man anfängt, viel damit beschäftigt ist, überhaupt zu gucken, was habe ich denn da jetzt für Karten auf der Hand? Es hätte wohl noch eine Regel gegeben, die man uns nicht erzählt hat im Vorfeld, dass man halt, wenn man seine 10 Karten aufgenommen hat, eben nochmal die Chance hat, 2 Karten wieder zurück in den Nachziehstapel zu legen und sich 2 andere rauszunehmen. Das macht eben dann Sinn, wenn du so eine Karte hast, die dir sagt, du hattest, glaube ich, eine, wo du dir Plötze oder alle Karten, die Plötze heißen, ins Spielfeld legen durftest.
Es kann nur eine Plötze geben.
Ja, keine Ahnung, aber irgendwas durftest du holen. Ich durfte mir auf jeden Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Krabbenspinnen rausholen, alle normalen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass die alle irgendwie noch in diesem Nachziehstapel stecken, weil ich damit dann natürlich meine Handkarten nicht weiter reduziere, aber dafür Karten ins Spiel bringe, die sonst ja nie ins Spiel kommen würden.
Wer das nicht kennt, Plötze ist übrigens das Pferd vom Witcher. Und es gab im Computerspiel so Situationen, wo er mit anderen Pferden unterwegs war und die auch Plötze genannt hat. Wahrscheinlich, weil, ich gehe mal davon aus, weil das quasi so eine Art Standardeinstellung ist, dass der halt immer beim Reiten irgendwie Losplötze sagt. Ja? Und dann hat sich halt die Community irgendwie gesagt, wieso sagt er eigentlich zu einem Pferd, das nicht Plötze ist, Plötze? Und dann wurde per Weltdefinition vom Entwickler definiert, dass der Witcher zu jedem Pferd Plötze sagt.
Ja, wahrscheinlich ist Plötze sowas wie Pferd. Also na los, Pferd, mach Pferd.
Ja, also ich fand das Spiel echt cool. Ich habe das tatsächlich auch danach gepreordert. Es kommt im Herbst raus.
Okay.
Die englische Version kommt, glaube ich, auch erst noch raus. Die ist, glaube ich, auch noch nicht verfügbar. Müsste ich aber auch noch mal nachgucken. Ja, ich glaube, das ist so ein schönes, leichtgewichtiges Gateway-Spiel, wo man irgendwie dann, was man so als Rausschmeißer spielen kann. Fand ich ganz nett. Und du fandest das, glaube ich, nicht so cool, oder?
Nee, aber wie gesagt, es kann auch einfach daran liegen, dass es mir schlecht erklärt geworden ist, weil ich das Spiel ja noch überhaupt gar nicht kannte. Ich wusste ja gar nicht, was ich da jetzt tun muss. Und dann haben wir da so 3 Sätze gesagt bekommen und ja, der Rest ergibt sich beim Spiel. Und ich dachte so, was muss ich denn jetzt bitte tun? Hallo?
Ja.
Und dann auch eben viel Text auf den Karten war. Der war zwar dankenswerterweise deutschsprachig, aber trotzdem was, wie, wo. Und das hat mich heute Morgen irgendwie nicht so wirklich abgeholt.
Dann sind wir weitergelaufen zu Nerdlabs und haben uns Final Titan angeguckt. Da habe ich auch schon drauf spekuliert, dass wir das noch schaffen, jetzt am Wochenende. Ich habe das ja gebackt, damals, als es im Crowdfunding war.
Weil wir ja total gehypt sind von Nerdlabs, sowohl das Mindbugs als auch Agent Avenue haben uns ja beide super gut gefallen.
Ja, also und ich muss sagen, nachdem wir das jetzt gespielt haben, Mindbugs entwickelt sich bei mir so zu so einem Art einfach blind kaufen, egal was die rausbringen.
Du meinst Nerdlab.
Nerdlabs, ja. Sorry. Also blind kaufen, egal was die rausbringen, es ist alles cool. Denn auch wieder Final Titan ist so ein Spiel, wo man sich denkt, das ist echt ganz schön eine coole Idee. Es ist deutlich komplexer als Mindbug zum Beispiel und auch deutlich komplexer als Agent Avenue. Aber es hat auch wieder eine ziemlich coole Idee, nämlich wir sind alle Superhelden, die gegeneinander kämpfen. Und es gibt immer einen Champion, nämlich den Final Titan.
Ja.
Oder den Titan.
Den Titan,
sag ich mal. Und dann einen Herausforderer. Und es gibt immer Duelle. Dieses Spiel ist also quasi eine Serie von Duellen, wo Superhelden gegeneinander ankämpfen. Und diese Superhelden, jeder hat 3 Stück am Anfang, werden repräsentiert durch solche großformatigen Karten. Und jeder Superheld hat tatsächlich so ein ganz einzigartiges Design und Illustration. Und haben sie haben sich wirklich Gedanken gemacht.
Da gibt's ja, halt die kommen halt auch aus Es gab sogar den Mindbug übrigens als Feind oder als Gegner.
Als Superheld.
Und die waren an Comichefte angelegt und auch an Superhelden jedweder Art konntest du da irgendwie finden.
Ja, es gab halt völlig verrückte Sachen da, zum Beispiel Neo Leonidas, so eine Art Roboter-Griechen-Spartaner. Ja? Oder den Sandwurm oder die Hydra, die dann mehr Köpfe entwickelt. Und für jeden von diesen Superhelden oder jeder dieser Superhelden hat eine ganz eigenständige Fähigkeit, die auch mit dem
dem Superheld selbst was zu tun hat. Also die Hydra zum Beispiel, der wächst die ganze Zeit Köpfe, das heißt, sie darf mehr würfeln als die anderen.
Genau, anfangs darf die auch nur einmal angreifen und im Verlauf des Spiels kann die halt einen zweiten und einen dritten und einen vierten Kopf entwickeln und dann darf die halt entsprechend oft dann auch angreifen.
So, und diese Helden oder diese Superhelden greifen halt oder bekämpfen sich gegenseitig und einer ist immer der Champion und der andere der Herausforderer. Wenn
genau.
Dieser Kampf, der dauert meistens nur so 2, 3, 4 Minuten, je nachdem, wie der ausgeht, gibt es halt einen neuen Champion oder der Angreifer muss sich trollen sozusagen. Ja?
Genau, aber wenn der Champion halt während des Kampfes Verletzungen davongetragen hat, dann bleibt er halt auch verletzt.
Genau, die haben Lebenspunkte und Verlust von Lebenspunkten oder auch, wenn die Eigenschaften bekommen, bleiben die auch da.
Genau.
Und dann kommt halt der nächste Herausforderer und das wird halt so lange gespielt, bis irgendjemand...
Bis nur noch ein Champion noch übrig ist. Genau, der Super-Titan.
Der Final Titan.
Ja. Ja?
Und das bedingt natürlich, wie ihr jetzt vielleicht denken könnt euch, dass es Player Elimination gibt, weil irgendwann hat vielleicht ein Spieler alle drei von seinen Superhelden verloren. Dann fliegt man raus, aber das ganze Spiel ist relativ schnell und dann ist es gar nicht so schlimm, dass man da rausfällt, weil das Spiel eh nur 15 Minuten, 20 Minuten, würde ich sagen, geht.
Ja, und ich denke, es ist halt auch so ein bisschen spannend, dann halt die anderen Kämpfe zu beobachten, weil halt immer irgendwie was passiert. Was kann der neue Superheld, der da jetzt in die Arena tritt? Ah, Moment, du hast drei Musketiere, das heißt, du darfst jetzt hier jedes Mal dreimal attackieren. Wie steckt denn jetzt der Titan das weg? Wird der Titan noch einmal überleben oder ist er dann jetzt eben hin und es muss ein neuer Titan ein Rennen antreten? Also das ist schon auch so ein bisschen spannend, so von außen zuzugucken. Das heißt, diejenigen, die gerade nicht am Zug sind, also wir haben es in der Partie hier zu viert gespielt, ja, sie haben gerade nichts zu tun, aber sie haben nicht wirklich so eine richtig krasse Downtime, weil sie sich natürlich auch überlegen können, was habe ich hier eigentlich für Superhelden? Es gibt auch noch Karten auf der Hand, mit denen ich meinen Superhelden pushen kann. Wo man dann eben überlegen kann, was nützt mir die überhaupt oder wie setze ich die jetzt gezielt ein? Also das war schon ziemlich spannend.
Ja, das Ganze hat so ein bisschen Dice-Throne-Vibes für mich. Es hat so diese leichtgewichtige, bunte, quietschbunte Optik und so. Und auch dieses, es kämpfen immer quasi zwei gegeneinander und so. Es hat so ein paar Aspekte
ja,
davon.
Ich habe auch immer, vielleicht vertue ich mich da, aber ich habe sowas im Kopf, dass es irgendwie so King of Tokyo trifft Mindbug Grundidee hatte.
Genau, King of Tokyo ist auch so eine, ich würde auch eine Inspiration, wahrscheinlich auch eine Inspiration gewesen.
Ich meine, das war tatsächlich auch irgendwie so, dass das irgendwie so ein Trigger war.
Ja, auf jeden Fall schönes Spiel, das halt aus einer Serie von Mikrogames besteht. Und damit passt es wieder in die in das, was Mindlab normalerweise macht.
Ja.
Das sind halt so super
kleine,
einfache,
schnelle,
kleine,
einfache
schnelle
Spiele.
Dinge. Und das hier ist halt quasi eine Serie von kleinen, schnellen, superschnellen Duellen, die da abgespielt werden. Also fand ich richtig gut. Da habe ich gedacht, naja, habe ich doch gut gebackt. Da werde ich mich nicht ärgern, glaube ich. Vor allen Dingen, weil auch in der fertigen Version über 100 von diesen Superhelden drin sind. Das heißt,
ja. Da
muss man schon viel spielen, damit sich da irgendwas
Und wir saßen da am Tisch und dachten, das sieht ja schon ganz gut aus und kriegten dann aber gesagt, dass das noch die Prototypenversion ist und dass die Würfel und die Karten noch mal geiler aussehen werden im Original.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ja, dann haben wir Final Titan abgeschlossen. Ich habe gewonnen.
Ja, Jutta war wirklich sehr excited, sag ich mal. Ich habe gedacht, nachdem wir Gwent gespielt haben, und ich dachte, okay, das Spiel gefällt Jutta.
Ja, das fand ich schön.
Es gefällt dir natürlich auch, weil sie gewonnen hat.
Nein, so bin ich gar nicht. Du unterstellst mir das immer nur. Ja, manchmal ist natürlich die Niederlage noch der Tropfen auf dem heißen Stein, dass ich ein Spiel besonders doof finde. Aber das alleine bewirkt nicht, dass ich ein Spiel mag oder nicht mag. Auf jeden Fall haben wir dann aufgrund der Tatsache, dass ja nun Compiler am Abend vorher nun auch die Goldene Tatze gewonnen hat, wollten wir natürlich unbedingt Compile spielen und die Nicole vom, jetzt habe ich einen Hänger.
Boardgame Master Jimmy.
Genau, Boardgame Master Jimmy, entschuldige Nicole, ich bin ein bisschen durch. Die wollte das unbedingt kennenlernen und fragte, ob wir das mal spielen können. Und mir war natürlich überhaupt nicht klar, dass das ein Zwei-Personen-Spiel ist. Aber Michael sagte, ja klar, machen wir. Und dann haben wir uns verabredet, haben uns noch mal in der Spielehalle getroffen. Und dann hat Michael den Erklärbären gegeben und Nicole und ich sind zum Compile-Duell angetreten.
Ja, das Spiel war zu dem Zeitpunkt schon ausverkauft bei Pegasus. Ich glaube, der Peter Berneiser hat uns erzählt, dass, glaube ich, gestern um 12 Uhr waren alle ausverkauft. Und da gab es nur noch die Vorreservierungen.
Ja, krass.
Also am Samstag schon.
Ja, dann haben wir das gespielt. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, wo jeder von uns eine künstliche Intelligenz spielt, die ihre Protokolle kompilieren möchte. Das sind also drei Karten, die in der Mitte liegen und liegen halt gegeneinander. Also jeder hat drei von diesen Protokollen.
Ja, also so rein vom Aufbau her erinnert es so ein bisschen an Schottentotten oder was ist das andere, wo man das auch so macht?
Battleline
zum Beispiel, genau. Ja.
Es ist halt auch so ein, ist mehr oder weniger eigentlich auch ein Beatspiel. Ja? Ja. Also in jeder dieser drei, also es stehen jeweils zwei von diesen Protokollen stehen sich gegenüber, von jedem der zwei Spieler. Und man spielt Karten mit Zahlen auf jede von auf seine eigene Seite jeweils, an diese drei Protokolle. Die Karten müssen sortenrein sein. Das heißt, für jede von diesen Protokollen, da gibt es, glaube ich, insgesamt 30 Stück oder so oder 25 Stück in der Box.
Ja,
für jede von diesen Protokollen gibt es 6 Karten. Also jedes von diesen Protokollen, die heißen irgendwie, die haben so lustige Namen wie Psychologie, Liebe, Wasser,
Metall, genau. Feuer, Tod,
genau.
Hass.
Und jede von diesen Protokollen hat ein eigenes Mini-Deck aus 6 Karten. Und
ja.
Die entsprechen dann auch so ein bisschen in den Effekten dem Thema.
Richtig.
Ja? Und man sucht sich am Anfang diese drei Protokolle aus und dann mischt man quasi diese 3x6 Karten zu einem 18-Karten-Deck zusammen. Und das ist das Deck für dieses Spiel. Das heißt, jedes Spiel ist unter Umständen anders und man kann tatsächlich auch, oder man draftet diese Sachen vorher. Das heißt, der eine Spieler sucht sich erst eins von diesen Protokollen aus, dann weiß der andere, okay, der spielt mit Liebe. Liebe macht das und das und das, da brauche ich irgendwie was irgendwie ein bisschen krasser ist, ja, dann muss ich irgendwie mit dem kontern. Und
dann deswegen, muss ich wohl den Hass nehmen.
Genau, und dann kann man halt nur ein bisschen sich das Ganze zusammendraften, sodass das ein bisschen ausgeglichener wird. Ja, und dann spielt man immer abwechselnd eine Karte und bietet damit hoch. Und das Ziel ist es, mehr als 10 zu erreichen,
genau.
Punkte auf seiner Seite und gleichzeitig mehr zu haben als der Gegner, weil dann darf ich als einzige Aktion in meinem Zug kompilieren und mein Protokoll sozusagen umdrehen. Und wenn ich das mit allen meinen drei Protokollen geschafft habe, dann habe ich gewonnen.
Ja, richtig. Und was halt super spannend war bei dir oder spannend ist bei dem Spiel, ist halt tatsächlich, dass du so total unterschiedliche Effekte hast. Und ich habe jetzt ja rein so aus dem Bauch heraus meine drei ersten Protokolle ausgewählt, weil ich ja noch überhaupt gar keinen Plan hatte, worum es geht. Und fand es halt einfach lustig, dass es ein Protokoll Liebe gibt. Und als ich mir dann das Set an Karten angeguckt habe, das dazu gehört, habe ich gedacht, weiß ich nicht, ob ich das nochmal nehmen würde, weil das tatsächlich Liebe verteilt, weil du immer dem Gegner noch ein paar Boni in die Hand gibst und sagst, oh, hier, nimm doch nochmal zwei Karten in dein Deck oder oh, hier, mach doch mal das und das und du dem quasi Liebe schenkst und trotzdem aber ja gewinnen willst.
Ja, aber du verstopfst damit natürlich auch das Deck des Gegners, weil der kann halt keine Karten spielen, die von deinen
Protokollen du hast
sind, ne?
Auch Karten gehabt. Ich habe mich sehr bemüht, die nicht so oft spielen zu müssen. Du hast explizit Karten, wo der Gegner zwei Handkarten aus seinem Deck ziehen darf.
Aber die haben natürlich immer Vor- und Nachteile. Dann haben die wahrscheinlich auch hohe Zahlen, ne? Das Spiel hat halt durch seine Effekte, da sind halt noch Effekte auf den Karten, die in bestimmten Situationen, wollen jetzt nicht so genau darauf eingehen, zum Tragen kommen. Und damit verändert sich halt das Spiel. Da gibt es halt Sachen wie, ich kann Karten nachziehen. Karten nachziehen ist nämlich eine Aktion, wo ich quasi für aussetzen muss. Ja? Ich kann Karten nachziehen oder ich gebe meinem Gegner Karten oder ich drehe Karten um.
Ich kann eine Karte nochmal wegnehmen oder ich drehe Karten irgendwie um.
Genau, dann gibt es noch Neuarrangieren des Spielfeldes. Da kann man seine Protokolle rearrangieren, um irgendwie zu gucken, wo lege ich denn etwas hin, damit ich da mehr habe als der andere und dann vielleicht kompilieren kann und so. Also so ein sehr dynamisches Spiel und das alles in so 18 Karten, das ist schon ganz schön cool. Und du hast halt in jedem Spiel wirklich andere Protokolle und du hast relativ viele in dem Pack drin. Das heißt, du hast ein ziemlich divergentes Spiel, obwohl das gesamte Spiel nur so eine kleine, wie so eine Kartenboxgröße ist, wie so eine Magic-Kartenbox.
Ja.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch noch die Herausforderung, eigentlich willst du ja deine 10 Punkte zusammenzukriegen, um zu kompilieren. Aber du musst halt auch immer deinen Gegner im Auge haben und siehst dann auf einmal, oh Mist, die hat da 11 Punkte zusammen, ist damit höher als ich. Und wenn ich jetzt nichts dagegen tue, dann kompiliert die gleich. Also muss ich jetzt leider irgendwas tun, um der Karten wegzunehmen oder irgendwas tun, damit die da nicht kompilieren kann. Kann ich noch irgendwas dagegen tun? Und dann ist völlig egal, dass du eigentlich gerade in deine andere Reihe 4 Punkte reinspielen wolltest, um dann selber kompilieren zu können.
Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das im nächsten Jahr beim Spiel des Jahres noch mal auftauchen wird.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Wir werden davon noch mal ein ausführliches Review machen, wenn wir uns diese gesamten Protokolle mal angeguckt haben. Ja? Und da auch noch ein paar Mal das Ganze gespielt haben. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ja, und das war eigentlich unser BerlinCon-Besuch.
Ja, du musst noch über deinen Loot sprechen, weil du hast noch was eingesackt.
Genau. Ich habe mir noch Zenit geholt bei Asmodee. Das ist lustigerweise auch ein Beatspiel und hat auch einige Sachen, die bei Compile auch so sind und bei Gwent auch. Beatspiele sind gerade der aktuell heiße Scheiß anscheinend.
Ja, Duellspiele scheinen auch sehr beliebt zu sein, weil man hat ja auch bei den Nominierten für die Goldene Tatze gehört, dass da eigentlich bis auf das Spektakulär, das ja mit auf der Liste stand, alles Zweispielerspiele waren. Ja.
Das Zenit war ja auch auf der Empfehlungsliste vom Spiel des Jahres und deswegen habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mal mit und das probieren wir mal aus. Ich habe die Anleitung eben schon mal kurz gelesen oder durchgeblättert. Ist ein Familienspiel und da freue ich mich schon drauf, das zu spielen. Es ist eine sehr schöne Optik auch.
Ja, ich fand es sehr lustig, weil mir ist das Zenit schon sehr früh ins Auge gefallen, aber es rutscht uns immer wieder unter den Radar irgendwie, weil es nicht so wirklich präsent in der Bubble aktiv ist. Ja. Aber es ist, glaube ich, ein sehr gutes Spiel.
Ja, wir werden sehen. Ja, das war mein Loot hier eigentlich. Du hattest auch noch ein bisschen Loot mitgenommen, ne?
Ja, aber ich glaube, die Sachen, die ich gestern gekauft habe, habe ich gestern schon genannt.
Also du hast heute keinen Loot mehr mitgenommen.
Doch, Spektakulär habe ich aber eben schon erwähnt. Schon erzählt.
Ja, stimmt. Ja, ja, so, wir werden jetzt noch den Rest des Tages hier rumbringen und dann werden wir uns morgen früh wieder auf den Heimweg machen.
Genau.
Und dann melden wir uns am
Samstag dann mit einer Newsfolge.
Mit einer Newsfolge, genau. Mit einer regulären Newsfolge, ganz normal wie früher.
Ja, wir müssen noch ein bisschen ausbaldowern, wann wir die aufnehmen. Weil im Moment haben wir noch nicht genug News. Also wir hätten zwar Montag Nachmittag ein Zeitfenster zum Aufnehmen, aber wir haben noch nicht genug News. Und dann ist der Zeitplan ziemlich voll. Wir müssen also irgendwo mal gucken, wo wir ein Loch für euch finden.
Genau. Ja, ansonsten, der BerlinCon hat wieder super Spaß gemacht und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei.
Ja, also wir sind sowas von safe wieder dabei, da freuen wir uns schon drauf.
Ja. Wunderbar, dann danken wir euch fürs Zuhören. Es war eine lange Folge und wir haben euch hier viele Informationen gebracht. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Wir haben halt versucht, so ein bisschen Überblick zu machen, was wir alles so gespielt haben.
Ja, und wir wissen, wir haben dieses Jahr die Prototypengalerie geschlabbert. Wir waren einfach nicht in der Lage dazu.
Ja, dann machen wir das nächstes Jahr.
Genau.
Okay, wunderbar. Dann hören wir uns am Samstag wieder und sagen bis dahin tschüss.
Tschüss, mach's gut.